Domradio Menschen.
Berlin-Marzahn ist schon viele Jahrzehnte die Heimat von Schwester Michaela Bank. Als kleines Mädchen wollte Schwester Michaela in die Mission. Als Generalökonomin der missionsärztlichen Schwestern hat sie später viele Jahre unmittelbar Entwicklungshilfe mitgestaltet. In den Slums von Peru blieb sie so lange, bis die Guerilla-Organisation Der Leuchtende Pfad sie mit dem Tod bedrohte. Seitdem lebt Schwester Michaela Bank in Berlin und von dort ist sie jetzt zu uns ins Domradio gekommen, um uns zu erzählen von Berlin-Marzahn und den Slums von Peru, von Gewalt und Hunger, von Entwicklungshilfe und Mission. Viele Themen für eine Sendung. Herzlich willkommen, Schwester Michaela Bank. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Domradio, die Sendung Menschen. Heute zu Gast ist Schwester Michaela Bank. Unsere Gäste stellen sich selber vor am Anfang. Deswegen bitte, Alter?
73 werde ich nächsten Monat.
Beruf?
Ja, das ist nicht so einfach. Ich bin Diplom-Betriebswirtin, habe einen Abschluss in Theologie und bin Psychotherapeutin.
Gibt es sowas wie eine Berufung? Also jetzt nicht die Berufung zur Ordensfrau, sondern eine Berufung, etwas zu tun in der Welt?
Ja, also das prägt mein Leben sehr, dieser Blick auf die Menschen in Not und das Engagement für diese Menschen, das habe ich schon als Jugendlicher innerhalb des BDKJs in unserer Heimatgemeinde angefangen.
Von meinem Vater habe ich?
Den Humor und den Glauben.
Ohne meine Mutter?
Ja, das ist schwierig, weil eigentlich würde ich sagen, ich habe keine Mutter gehabt, da sie sehr früh krank wurde und ihre Verantwortung auf meine Schultern gelegt hat.
Seitdem ich 11 war, seitdem meine jüngste Schwester geboren wurde, war ich
die Ersatzmutter für diese Gruppe.
Bei meiner Kinderkommunion habe ich,
da war ich so verliebt in Jesus, dass ich allen kundgetan habe, ich werde Missionsschwester und gehe nach Brasilien und verkünde dort den Armen den Glauben.
Unser Kaplan war für mich
eine ganz wichtige Person, er war ein tieffrommer Mann und hatte so ein Händchen für Jugendliche.
Für meinen Vater war meine Hauptschulbildung gut genug, weil?
Er der Ansicht war, Mädchen heiraten und kriegen Kinder und da muss man nicht viel in die Bildung investieren.
Mit 21 habe ich im Krankenhaus ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Damit?
Ich habe wirklich gesucht nach dem Sinn meines Lebens. Was will ich mit meinem Leben anfangen?
Ich habe länger gebraucht, um eine Ordensgemeinschaft zu finden, die zu mir passt, weil?
Ich bestimmte Dinge nicht ausstehen konnte. Und ich suchte also eine Gemeinschaft, von der ich annehmen konnte, dass ich da ich sein kann.
Die missionsärztlichen Schwestern sind für mich?
Ja, die Quelle meines Lebens, meines Glaubens, ein ganz wichtiges Netzwerk, das mich bis heute trägt.
Ihre Gründerin Anna Dengel ist für mich?
Eine Frau mit einer Vision, die gegen alle Widerstände diese Vision in die Tat umgesetzt hat.
BWL habe ich studiert, damit
ich bei der Umstrukturierung unserer Tätigkeit in der südlichen Welt fachlich die Schwestern begleiten konnte.
Gott und Geld geht zusammen, wenn?
Wenn ich weiß, wann es genug ist und wenn ich die Gabe habe zu teilen.
In der Ordenstracht unter 68er-Studenten zu studieren hieß?
Das war eine Qual.
Afrika, Asien, Lateinamerika. Als Generalökonomin des Ordens habe ich fast überall auf der Welt
wunderbare Menschen kennengelernt, die trotz ihrer Armut und ihrer manchmal aussichtslosen Situation nie die Hoffnung aufgegeben haben.
Entwicklungshilfe funktioniert, wenn?
Wenn ich die Menschen begeistere und wenn ich auf die Menschen höre, also nicht mit einem vorgefertigten Programm komme.
Nach Lateinamerika wollte ich um?
Das war die uralte Liebe meines Lebens. Eigentlich als Kind wollte ich die Menschen bekehren, das war aber nicht mehr der Fall, als ich dann tatsächlich dorthin ging.
In Peru habe ich verstanden?
Was die Befreiungstheologie wirklich ist und will.
Aus Peru musste ich weggehen, als?
Weil diese Terrororganisation, die hat sehr gut gemerkt, dass wir die Menschen unterstützt haben mit Nahrungsmitteln und das sollte aufhören.
Märtyrertum macht Sinn, wenn?
Ja, das ist interessant. Ich glaube nicht, ich bin kein Typ, der sich da bewusst in dieses Märtyrertum hineinbegibt, aber es hätte passieren können und dann hätte ich es angenommen.
Anfang der 90er, im November, in Berlin-Marzahn, habe ich gedacht,
Oh Gott.
Im Grau der Plattenbauwelten gibt es Farbe, wenn?
Wenn ich den Menschen ein Gesicht gebe, wenn ich jedem Menschen einzeln begegne und mir den Menschen anschaue, dann hat Marzahn ein Gesicht bekommen.
Eine heilende Präsenz sind wir für andere, wenn?
Wieder das Gleiche, die Menschen so anzunehmen, wie sie sind, nie über ihre Fehler oder Begrenzungen zu urteilen, sondern mit ihnen gemeinsam Wege des Lebens zu suchen.
Christen sollen ihr Licht leuchten lassen. Damit?
Die Menschen spüren, aus welcher Quelle wir leben.
Feuer und Flamme kann ich sein, wenn?
Wenn ich unter Menschen bin.
Der barmherzige Ritter in Berlin-Marzahn würde?
Der würde auch die Menschen auf der Straße aufsuchen und versuchen, für sie eine Wohnung zu finden.
Gott ist?
Mein Alles.
Ganz viele Themen für diese 2 Stunden. Im Domradio heute Schwester Michaela Bank zu Gast. Schwester Michaela, Sie leben seit 1992 in Berlin-Marzahn. Im November 1991 haben Sie da gestanden, frisch zurück aus Peru und in eine graue Steinwüste geschaut. Was hat Sie denn geritten, dort eine Kommunität zu gründen?
Ich habe damals gesagt, da kann ich mich gut dran erinnern, zu meiner Mitschwester, wenn wir etwas ganz Verrücktes tun wollen, dann gehen wir hier hin.
Und war es dieses, manchmal hat man das ja, so diese Lust, wirklich diesem Verrückten nachzugehen?
Ja, ja. Und auch dieses innere Spüren, das ist der Ort.
Sie kamen frisch zurück aus Peru, haben da im Slum gelebt, das erzählen wir später. Also haben Sie in Deutschland einen Ort gesucht, der auf seine eigene Weise ein Ort ist, wie Sie ihn in Peru verlassen hatten?
Also wir wollten mit Menschen am Rande unterwegs sein und unsere fachliche Kompetenz einsetzen. Und wir wussten ja, dass über 90% der Bevölkerung dort, wie wir so schön sagen, religiös indifferent ist. Und da ist ja die Frage, wie verkündige ich denn den heilenden Jesus, an den ich glaube, dem ich nachfolge, in so einem Umfeld?
Da haben Sie gedacht, das ist jetzt mal ein guter Ort hier. Also Sie wollten eine Kommunität gründen, die gibt es. Und zwar gleich an 2 Standorten, weil jüngere Frauen haben sich ihnen dann im Laufe der Jahre angeschlossen und sie bieten eine Art Lebensberatungsstelle, sage ich jetzt mal, an. Was würde ich sehen, wenn sie nicht uns besucht hätten, sondern wenn ich nach Berlin-Marzahn gefahren wäre? Was würde ich sehen?
Also die Lebensberatungsstelle hat 2 Räume. Davon ist ein größerer Raum mit sehr vielen Musikinstrumenten, weil meine Mitschwester Gestalt- und Musiktherapeutin ist. Und der 2. Raum ist so eingerichtet, dass man sich innerhalb eines Gespräches einigermaßen wohlfühlen kann.
Mhm. Welche Angebote machen Sie denn da in diesen Räumen, in denen man sich einigermaßen wohlfühlen kann?
Also grundsätzlich, zunächst kann jede Frau kommen, die ein Lebensproblem hat und fachliche Hilfe braucht oder die den Sinn ihres Lebens nicht mehr sieht. Und dann gehen wir gemeinsam mit diesen Frauen ein Stück Weg. Das ist das persönliche Angebot, also im Stundenrhythmus. Und dann bieten wir, das war aber in den ersten Jahren nicht möglich, aber jetzt bieten wir Qigong an. Und sehr gefragt sind die Oasentage, also Tage der Stille mit Klängen, wo wir versuchen, Menschen an ihre Mitte zu führen.
Alles, was Sie sagen, da kam jetzt kein Jesus drin vor. Das heißt, wenn ich da hinkäme, da stünde da nicht irgendwie katholische Schwestern oder Kreuze an der Wand oder Sie tragen ja auch keine Ordenstracht. Also ist es ein, also Sie, wie soll ich es sagen, es ist, Sie leben das, ohne dass Sie das betonen.
Ja, so kann man das sagen. Da steht einfach nur Lebensberatungsstelle, missionsärztliche Schwestern. Aber durch das Internet können die Leute sich ja heute gut informieren. Und sie würden, wenn sie also da nachgeschaut haben, sagen, das sind Frauen der Kirche. Mhm. Punkt.
Genau. Ich nehme ja mal an, Sie sind eine kluge, reflektierte Frau, dass Sie das aus einem bestimmten Grund machen.
Dass ich nicht jetzt über Jesus gleich sofort rede.
Genau.
Also mir ist ganz wichtig, dass diese Menschen in Freiheit ihren Weg suchen Und wenn dieser Weg irgendwann dazu führt, dass wir über den Glauben, also über meinen Glauben sprechen können, dann tun wir das. Aber es ist mir gerade wichtig, weil diese Menschen ja nun lange genug Diktatur erlebt haben oder von der Partei gezwungen wurden, bestimmte Wege zu gehen, dass sie erleben, dass sie frei sind und in aller Freiheit suchen können.
Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann Fragen kommen. Also sie sind einfach da, es gibt diese Angebote. Ich nehme mal an, dass die auch erschwinglich oder kostenlos sind.
Eigentlich sind sie kostenlos, ja.
Ja, also so, das ist ja nicht die normale Welt, in der man, auf die man sonst trifft. Ne? Wenn man
Was ich ganz spannend finde, ist, dass die Menschen sehr schnell merken, und eine sagt es auch der anderen, dass wir bestimmte Werte leben, die für sie eine Provokation sind. Zum Beispiel, dass wir niemals urteilen über einen Menschen. Man kann zu uns kommen, egal was man mitbringt im Lebensrucksack. Wir nehmen diesen Menschen so an, er ist in unseren Augen kostbar und wertvoll. Und wir fällen keine Urteile über Vergangenheit oder Geschichte oder Ereignisse. Und das haben sie ja in dem Sinn nicht erlebt, dass sie als Mensch, als Persönlichkeit ernst genommen werden. Und es gibt andere Werte, also wenn Sie so wollen, sage ich jetzt mal, dass ich eigentlich durch diese Arbeit mit diesen Menschen nochmal neu den Reichtum der christlichen Werte entdeckt habe, schätzen gelernt habe. Und das ist ein Geschenk, dass die Menschen das spüren.
Okay. Und wenn Sie das spüren, kommen dann Fragen?
Ja, es kommen zum Beispiel Fragen, wenn Sie eine sehr leidvolle Geschichte haben, da kann die Frage kommen, wie gehen Sie denn mit Leid um? Oder wenn es eine schuldbeladene Geschichte ist, wo gehen Sie denn mit Ihrer Schuld hin? Und dann heißt es Farbe bekennen, aber in so einer Sprache, dass ich die Menschen nicht abschrecke, sondern das hat es auch schon gegeben, mit Menschen gemeinsam Wege zu suchen, meine Schuld vor Gott hinzutragen. Also sie gehen nicht in den Beistuhl, das können sie vergessen. Aber das ist auch andere Wege der Versöhnung mit der Transzendenz, würden sie dann sagen, geben kann. Und dass sie es auch erleben. Und wichtig ist eigentlich, dass dann da ein Netzwerk ist unter diesen Frauen, wo eine der anderen mutmachende Geschichten erzählt.
Eine Geschichte, die Sie als Kind erlebt haben, im Fragebogen haben wir die schon gestreift, als Kommunionkind und Ihre ganze Familie überrascht haben. Sie hören das Domradio. Heute zu Gast in der Sendung Menschen ist Schwester Michaela Bank von den Missionsärztlichen Schwestern. Sie sind das älteste Kind, Schwester Michaela. Und im Fragebogen haben wir da schon kurz drüber gesprochen. Sie waren 11, als die jüngste Schwester geboren ist. Insgesamt sind sie 8 Kinder. Und ich sag mal, das Leben hat aus Ihnen so eine Art Schwestermutter gemacht.
Ja, so könnte man das nennen, weil ich dann gemeinsam mit meinem Vater versucht habe, für die Kinder da zu sein, weil mein Vater wollte auf keinen Fall, meine Mutter war ja im Krankenhaus und dann auch sehr lange weg, dass wir in irgendein Heim kommen. Und so haben wir beide, denn mein Vater und ich eigentlich, die Sorge für die Familie übernommen und nach der Rückkehr meiner Mutter ist das eigentlich so geblieben, dass ich so für meine Geschwister die wichtigste Bezugsperson war.
Ja, so eine Schwestermutter kann man ja vielleicht mit 17 werden, aber mit 11 ist das schon etwas, was ein Kind auch über Gebühr belasten kann.
Ja, das bleibt mir bis heute ein Geheimnis, woher ich die Kraft genommen habe. Es gibt so zwei Gruppen von Menschen, die sehr wichtig für mich waren. Einmal die Lehrerinnen, die ich hatte, und auch der Kaplan. Beide waren sehr unterstützend und haben also versucht, soweit es ging, mir unter die Arme zu greifen. Aber ich kann Ihnen das nicht erklären, wenn die Frage kommt, woher hast du die Kraft genommen? Das war einfach für mich selbstverständlich, das ist jetzt dran.
Ja, das machen ja durchaus viele Kinder, dass sie für ihre Eltern sorgen oder die Aufgaben der Eltern übernehmen. Nur oft leiden sie Schaden daran und leiden dann ihr Leben lang darunter, dass sie als Kinder eine Elternrolle eingenommen haben.
Also das, trotz meiner therapeutischen Ausbildung, muss ich sagen, war nicht der Fall. Ja. Das ist sicher auch ein Geschenk in meinem Leben, zumal meine Geschwister diese meine Rolle als etwas Positives erlebt haben. Also es gab dann keine Abrechnungen, sondern wir konnten dann gut später darüber reden.
Sie hatten ein frommen Vater, haben Sie gesagt, und eine ebenso fromme Mutter, die vielleicht ein bisschen mehr Distanz zur Kirche hatte, aber eine innige Beziehung zu Maria. Jetzt stelle ich mir diese fromme Familie vor und dann sind Sie ein Kommunionkind und verkünden als Kommunionkind, im Fragebogen haben Sie gesagt, ich hatte mich so in Jesus verliebt, also ich gehe in die Mission. Ich will gerne wissen, wie diese Kaffeetafel da reagiert hat.
Also ich habe ja nicht nur gesagt, ich gehe in die Mission, sondern ich war auch davon überzeugt, dass wenn ich also diesen Jesus von Nazareth verkünde, werde ich irgendwann von den Einheimischen umgebracht werden und dann werde ich eben für Jesus sterben. Okay. Und daraufhin war großes Schweigen an diesem festlichen Tisch. Und meine Großmutter lebte noch und die hat dann gesagt, na ja, schauen wir mal, was daraus wird. Aber später, als ich in Peru war, hat meine Mutter sich gut daran erinnert und hat sich Sorgen gemacht um mein Leben. Und dann konnte ich ihr am Telefon sagen, also pass auf, diese Sehnsucht dafür, Jesus zu sterben, die ist nicht mehr so lebendig, sondern in mir ist die Sehnsucht, für die Armen da zu sein. Und mach dir keine Sorgen, ich gehe ja kein Risiko ein.
Aber es ist ja schon was, was einem ein bisschen eine Gänsehaut macht. Wie alt waren Sie bei der Kommunion? 6, 7, 8, 9? Irgendwie sowas? 9, ja. Ein 9-jähriges Mädchen, was in gewisser Weise etwas vorwegnimmt, was passieren wird, obwohl das ja gar nicht dann später, kommen wir noch zu, in Ihrem Lebensplan war. Aber Sie sind mit dem Tod bedroht worden in Peru, als Sie da waren, weil Sie so leben wollten, wie Jesus es als Beispiel gemacht hat. Also bisschen Gänsehaut ist dabei, oder?
Ich habe das nicht so wahrgenommen, weil ich eine gute Beziehung zu den Menschen hatte und auch immer sehr auf sie gehört haben. Also wenn die gesagt haben, Schwester, heute Abend kommen Sie aber nicht zum Bibelkreis oder so, bleiben Sie schön in Ihrer Wohnung, dann wusste ich, dass das ein ernstzunehmender Rat war, weil es irgendeine Aktivität von Sendero Luminoso gab.
Dem leuchtenden Pfad, ja. Das erklären wir gleich. Wie sind Sie denn selber mit diesem Wunsch, diesem übersprudelnden Herzen umgegangen? Sie waren 9, dann kam mit 11 diese Aufgaben als Schwestermutter. Dann kam, dass Ihr Vater sagte, Mädchen heiraten, die ist gut, wenn sie einen Hauptschulabschluss haben, ist aber auch gut. Sie sind zum Kaufhof gegangen. Was hat dieser Nachmittag, ist der in Ihnen geblieben? Haben Sie den vergessen? Kam der später wieder? Wie sind Sie selber damit umgegangen?
Also ich war sehr engagiert in der katholischen Jugend und hatte auch eine Gruppe. Und man muss ja mal so an die damalige Zeit denken, wo es auch in der Jugendgruppe relativ einfach war, über den Glauben zu sprechen. Und diese Arbeit, glaube ich, diese Jugendarbeit hat mich durchgetragen. Und ich habe ja schon gesagt, dazu ein wirklich ausgezeichneter Kaplan, sodass eine gewisse Begeisterung für Jesus geblieben ist. Aber ich habe auch ernsthaft in Erwägung gezogen, zu heiraten. In den Beziehungen, die ich hatte, ist aber immer eine gewisse Leere geblieben. Und das hat dazu geführt, dass ich mich neu auf die Suche gemacht habe, was gibt es denn für eine Alternative?
Da waren Sie 21 und haben ein, was man heute freiwilliges soziales Jahr nennt, im Krankenhaus gemacht. Aber das erzählen wir gleich. Schwester Michaela Bank, heute unser Gast in der Sendung Menschen. Schwester Michaela, Sie haben nach dem Hauptschulabschluss eine Ausbildung in einem Kaufhaus gemacht. Und das haben wir gerade schon erzählt, mit 21 Jahren gefunden, irgendwie kann es das nicht gewesen sein. Sie haben dann ein Jahr lang in einem Krankenhaus gearbeitet, das von Ordensschwestern geleitet wurde. Was haben Sie denn gedacht, dass Sie da im Krankenhaus finden könnten?
Den Sinn meines Lebens. Und durch die Begegnung auch mit jungen Menschen und unvorstellbarem Leid wurden auf einmal so in meinem Inneren öffneten sich Türen und ich begann zu sehen, für mich, wie mein Weg weitergehen sollte. Und da ist der alte Traum natürlich wieder aufgetaucht, in einen Orden zu gehen.
Das war dann ein bisschen schwierig. Sie waren ein bisschen wählerisch, ja, habe ich das Gefühl. Ich habe so ein bisschen das Bild, wenn das jetzt so eine Dating-Agentur wäre oder so ein Dating-Portal, würde man Ihnen viele Kandidaten vorstellen und Sie würden immer sagen, das ist Haar in der Suppe, finde ich aber ganz gewiss. Also die Oberin von diesem Krankenhaus, in dem sie ein Jahr war, hatte das mitbekommen, ja, dass Sie auf der Suche waren und hat Ihnen auch durchaus Vorschläge gemacht und Sie haben auch selber, waren sehr findig darin, wie Sie in Klöster kamen, um sich das anzugucken. Aber wie gesagt, man würde sagen, der Richtige war nie dabei. Also das Richtige, die richtige Gemeinschaft war nie dabei. Und irgendwann hat ihnen diese Oberin einen Prospekt an den Kopf geworfen und gesagt, so, das kriegst du jetzt noch. Und dann weiß ich mir auch keinen Rat mehr.
Ja, ja, sie hat dann gesagt, hier, ne, das ist ein moderner amerikanischer Orden. Das hatte sie aus dem Fallblatt entnommen. Und wenn es das nicht ist, brauchst du mich nicht mehr zu fragen. Mhm. Und mit diesem Prospekt bin ich nach Hause gefahren, habe es auch nicht sofort gelesen, aber dann doch. Und dann wurde ich neugierig, ja.
Dann haben sie gesagt, ich will in das Mutterhaus. Mit der Vorstellung, im Mutterhaus kann ich kontrollieren, ob das auch wirklich so gut ist. Ne? So. Und sind dann in dem Mutterhaus gewesen und haben von Anfang an irgendwas gefühlt.
Ja, ich hatte dann ein Gespräch mit der verantwortlichen Oberin und bin dann auch mit ihr spazieren gegangen. Das Haus lag gleich an der Ruhr. Und ja, da hat der Blitz eingeschlagen. Also ich würde in meinen Worten sagen, ich wusste, entweder machst du das jetzt oder du läufst weg. Mhm. Und die Oberin, die überhaupt noch lebt und jetzt im März 100 Jahre alt wird, ach, die hat das auch gemerkt. Die hat gemerkt, dass in mir etwas ganz Wichtiges geschehen ist und hat dann gesagt, also ich lasse sie jetzt allein und dann schauen sie mal, was sie noch für Fragen haben. Und dann haben wir noch mal ein Gespräch gehabt, aber das werde ich auch nie vergessen. Also so diese tiefe Erfahrung zu machen, bong, das ist es jetzt.
Hängt vielleicht auch mit der Art des Ordens zusammen. Der war noch ganz jung, das hatte eine junge Ärztin aus Tirol gegründet, die unter großen Schwierigkeiten ihren Weg gegangen ist, überhaupt Ärztin zu werden im Ersten Weltkrieg. In Schottland dann und dann ist sie nach Indien gegangen und hätte in dem Orden damals nicht als Ärztin arbeiten können, hat ihren eigenen Orden gegründet. Also so, da steckt ja Energie hinter.
Richtig, ja.
Haben Sie die gefühlt?
Ja. Ich hatte ja das Glück, dass ich sie noch kennengelernt habe. Und wenn man sie ans Erzählen bekam, dann kam das ganze Feuer eigentlich aus ihren Augen. Und es war ja auch ganz wichtig, dass auch in uns ein Feuer brennt. Ne?
Und, Feuer und Flamme.
Ja, und sie hat am Ende ihres Lebens auch klar gesagt, ich habe auf die Nöte meiner Zeit geantwortet und ihr müsst auf die Nöte eurer Zeit antworten.
Sie sind dann in diesen Orden eingetreten. Ich raff das mal so ein bisschen. Es gab so ein bisschen die Frage, was machen Sie? Daraus ist geworden, dass Sie BWL studiert haben und zwar in den Jahren der 68er in Ordenstracht, da haben Sie eben schon im Fragebogen, das war schrecklich.
Ja.
Aber mit diesem BWL-Studium haben Sie dann als Ordensökonomin oder Ordensprokuristin gearbeitet. Das heißt, Sie waren für den weltweiten Orden fürs Geld zuständig. Das bedeutet viel Verantwortung und viele Reisen durch Afrika, Asien, Lateinamerika. Das waren spannende Jahre und viel Verantwortung, oder?
Also die Verantwortung würde ich mal zunächst, was das Geld angeht, nicht so hochschrauben, denn wir waren kein reicher Orden. Also es gab da auch nicht viel zu verwalten, weil das, was wir erwirtschaftet haben, wir mit den Armen geteilt haben. Der entscheidende Punkt war, dass wir in einer Phase waren, wo es wegging vom Krankenhaus hin auf die öffentliche Gesundheitsfürsorge, würden wir sagen, also auf Public Health Work. Und dass die Krankenhäuser sich wieder reduzierten auf die Kernspezialitäten. Und das war ja auch mit Geldfragen verbunden. Und da ging es darum, wie helfe ich jetzt diesen Schwestern vor Ort, dass sie das Werk so weiterführen können. Und zur gleichen Zeit habe ich begonnen, Frauenkooperativen zu gründen, also mit den Frauen zu schauen, was könnt ihr denn jetzt tun, um euren Lebensunterhalt zu verdienen? Und die Mütter hatten alle die Sehnsucht, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Und heute nennt man das groß Microcredit. Damals also nannte man es Credit Union. Also es
Mikrofinanzierung.
Gibt, es, ja, ja, ja. Ne? Mhm. Es gibt ja da so auch etwas wie eine Entwicklung. Aber die Erfahrung, die war ganz wichtig, dass diese Frauen Versprechen, die sie machen, dass sie die auch einhalten. Also Kredite zurückzahlen. Mhm. Und das hat mir natürlich viel Spaß gemacht. Mhm. Klar.
Ich habe mich gefragt, wenn man als junge Frau damals, ist ja jetzt auch schon eine Weile her, an so viele unterschiedliche Orte der Welt kommt, dass die Welt noch nicht so global war, wir noch nicht so viele Bilder von überall, von jedem Winkel der Erde im Kopf hatten. Was hat das mit Ihnen gemacht, dass Sie überall gesehen haben, Mütter zum Beispiel wollen, dass ihre Kinder Bildung haben, dass es sich konzentriert auf die Schnittmenge, die allen Menschen gleich ist? Oder was hat es mit Ihnen gemacht, diese Vielfalt zu sehen?
Es hat meine Überzeugung vertieft, dass eigentlich Entwicklungsarbeit darin besteht, die Menschen vor Ort zu befähigen, ihre Realität besser zu gestalten. Ich bin keine Freundin gewesen von großen Summen, die man da in diese Länder steckt, oder dass wir meinen, wir wissen, was für diese Leute gut ist. Es geht um die Bevollmächtigung der Menschen vor Ort. Und da war mir natürlich eine große Hilfe, dass da ja immer Mitschwestern waren, mit denen ich erstmal erkunden konnte, wie ist denn die Situation. Die war ja auch in den Ländern sehr unterschiedlich. Ich weiß noch, für mich war eines der ärmsten Länder, das ich erlebt habe, Äthiopien. Ich dachte, oh Gott, das ist ja hier wie im 13., 14. Jahrhundert bei uns. Und dass die Schwestern da geblieben sind und das ausgehalten haben, das hat mich schon sehr fasziniert. Und dann kommen natürlich die Fragen auch, woher nehmen die denn die Kraft? Ne?
Was ich sehr interessant finde, nach diesen Jahren des Reisens, der Verantwortung, des Lernens, was brauchen Menschen, Frauen, damit sie sich und ihre Familie ihr Leben entwickeln können? Das ist ja wie so ein Generalmanager, ne? So unterwegs sein. Ja. Haben Sie gesagt, so, und jetzt stelle ich mich ans Band. Jetzt mache ich irgendwie das, was die alle machen. Und dann wollten sie in ein Slum gehen, das war eigentlich Brasilien, das ging nicht, aber nach Peru ging. Sie sind dann nach Peru gegangen. Das erzählen wir in der zweiten Stunde. Und vorher hören wir einen Text, den sie für uns ausgesucht haben.
Domradio, das Wort.
Ja, es gibt für mich eine sehr wichtige Stelle im Lukasevangelium, wenn Jesus in die Synagoge geht und man ihm die Schriftrolle reicht und er liest aus dem Buch des Propheten Jesaja: Der Geist des Herrn hat mich gesalbt und er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, Gefangenen die Entlassung, Blinden das Augenlicht zu schenken, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Wenn er fertig ist mit dem Lesen, dann sagt er, dieses Wort hat sich heute erfüllt und damit haben wir eigentlich das Programm für das Leben Jesu.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Schwester Michaela Bank, die uns mitgebracht hat. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Michaela Bank, diesen Text haben Sie uns mitgebracht und gesagt, das ist das Programm von Jesus. Es ist damit auch Ihr Programm, oder?
Ja, richtig. Es ist eine der wichtigsten Bibelstellen für mich. Und es ist ja nicht nur jetzt Theorie, sondern Jesus hat es dann ja auch gelebt. Er hat es ausbuchstabiert. Und das möchte ich in meinem Leben auch versuchen. Habe ich versucht und möchte es weiter versuchen. So.
Das klingt ja nach so einem, ja, das klingt so wunderbar, aber im gleichen Moment merke ich so eine Bewegung von, oh Gott, da bringe ich mich in Gefahr. Was bedeutet das für mich? Haben Sie nie Angst davor gehabt, so ein Programm zu leben?
Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Geschenk in meinem Leben, dass ich immer den Eindruck hatte, wenn ich mich mit den Menschen gemeinsam auf den Weg mache, dann sind die Menschen auch so etwas wie Schutzengel für mich. Abgesehen davon glaube ich ja auch, dass ich einen Schutzengel habe, der mich bei all diesen Sachen begleitet und schützt. Also das ist mir auch ganz konkret, erinnere ich mich an Augenblicke, wo ich denke, da hat dich also der Schutzengel einen anderen Weg geführt und das war gut so, sonst wäre das da brenzlig geworden.
Das heißt, Sie müssen nicht nur keine Angst balancieren oder aushalten, sondern Sie haben das gar nicht erst.
Nein, richtig.
Das ist ein unglaubliches Vertrauen,
ja,
oder?
Ja, was nicht bedeutet, dass es nicht Augenblicke gegeben hat. Also wenn wir da so versucht haben, den Barrio zu schützen und das Militär ist mit Panzern aufgefahren, Da hat man schon dreimal geschluckt, weil ich ja auch eine Verantwortung hatte für die Frauen, die ich da alle mobilisiert habe.
Okay, das mit dem Barri und dem Militär, das war in Peru und darüber sprechen wir gleich. Die Sendung Menschen im Domradio. Heute ist Schwester Michaela Bank zu Gast, die als Generalökonomin der missionsärztlichen Schwestern, ich sag mal, fast die ganze Welt bereist hat, weil Australien habe ich nicht
Nein,
gefunden.
Nein, in Australien war ich auch nie. Mhm.
Und dabei haben Sie halt mitbekommen, wie Menschen versuchen, an der Seite derjenigen zu stehen, die im Schatten sind, die im Dunkeln sieht man nicht, hat Brecht getextet oder die Passage aus der Bibel, die Sie uns eben vorgelesen haben, war es quasi Jesaja, ne?
Ja, aus dem Buch des Propheten Jesaja.
Genau. Also wo Menschen genau das machen, das haben Sie sozusagen aus der Vogelperspektive wahrgenommen und den Menschen unterstützt und dann den Wunsch gehabt, jetzt will ich das am eigenen Leib erleben. Eben habe ich gesagt, wie so ein Generalmanager, der sich dann ans Band stellt. Was hat Sie angezogen, selbst am Band zu stehen und am Fließband die Dinge zu
packen? Ich wollte einfach einmal die Erfahrung machen, länger mit Menschen auf den Weg bleiben zu können. Und zu dieser Zeit hatte Peru einen neuen Präsidenten bekommen, der angekündigt hat, dass er die Auslandsschulden nicht in dem Maße zurückzahlen wird, wie das vorgeschrieben war, sondern dass er schwerpunktmäßig sich für die Armen einsetzen will. Und da der Aufbau von Genossenschaften mein Schwerpunkt war, haben die Schwestern dann gesagt, komm du kannst uns dabei helfen. Also ich bin dahin mit dem Gedanken, Genossenschaften aufzubauen. Ich bin im März angekommen und im Mai begann das Drama in Peru. Peru wurde von der Weltbank und Weltwährungsfonds für kreditunwürdig erklärt und damit brach in ganz kurzer Zeit die Wirtschaft zusammen und die Menschen wussten nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und da war natürlich nicht mehr an den Aufbau von Genossenschaften zu denken, sondern da ging es darum, was können wir jetzt tun, damit die Menschen genug zu essen haben. Und das haben wir dann mit Hilfe der Suppenküchen auch gut hingekriegt, denn die Menschen, unter denen wir gelebt haben, die kamen aus dem Andenhochland, also waren Inkas, und die sind es gewohnt, sich zu organisieren. Das mussten wir nicht machen, sondern das ging ganz schnell, dass die da so Netzwerke gegründet haben. Und wir haben dann dafür gesorgt, dass sie die nötigen Nahrungsmittel bekamen, um wenigstens einmal am Tag eine vernünftige Mahlzeit zu kochen.
In der Spiritualität Ihres Ordens geht es um unterschiedliche Dinge, was ich jetzt gehört habe. Also es geht immer um Gerechtigkeit. Und es geht auch immer um Barmherzigkeit. Das kommt da beides zusammen, weil Gerechtigkeit geht nicht ohne Politik. Wenn Sie Genossenschaften haben gründen wollen, wären das politische Handlungen gewesen. Und wenn man sich um den Hunger kümmert, ist das Barmherzigkeit. Also mussten Sie sozusagen abwägen oder konnten Sie trotzdem beides machen?
Nein,
oder?
Ich habe beides in meinem Leben verbunden bis heute. Also das, was diese Welt krank macht, sind die ungerechten Strukturen. Das erleben wir ja jetzt auch in unserem Land sehr deutlich. Und von daher gab es und gibt es auch immer eine politische Dimension meines Engagements. Also wo kann ich mich mit Menschen zum Beispiel hier in Deutschland vernetzen, um für die Veränderung von Strukturen zu kämpfen? Wenn Sie an den Schuldenerlass denken, Erlass, ja, da haben wir schwer mitgearbeitet. Oder je nach den Gaben, die eine Schwester hat, versuchen wir auch uns. Im Grunde genommen ist es der Versuch, Politik und Mystik miteinander zu verbinden und zu leben.
Das geht wann?
Das durchzieht so etwas mein Leben wie einen roten Faden. Und ich habe auch immer erlebt, dass ich die nötige Kraft geschenkt bekommen habe, um mich sowohl für die Veränderung von Strukturen einzusetzen, wie auch für das tägliche Brot für die Menschen, mit denen ich den Weg gegangen bin.
Diese Zeit, von der Sie sprechen in Peru, die 80er Jahre sind das, Ende der 80er, da gab es nicht nur einen Präsidenten, der sagte, ich zahle die Auslandsschulden nicht zurück, sondern es gab auch zwei Guerilla-Gruppierungen, die das Volk befreien oder beherrschen wollten, je nachdem, wie man das sieht. Eine mit, eine ohne Gewalt. Die mit Gewalt, das war der leuchtende Pfad, Mit dem haben Sie es zu tun bekommen und das will ich gleich in einem extra Teil besprechen. Der leuchtende Pfad, Sendero Luminoso, das war eine Guerilla-Organisation, die EU sagt eine Terrororganisation, die mit Gewalt gegen die eigene Bevölkerung gekämpft hat, unter anderem in Peru. Schwester Michaela, Sie sind Ende der 80er Jahre nach Peru gegangen, haben dort im Slum gelebt, mit den Menschen zusammengelebt und versucht, Strukturen zu schaffen, in denen sie zu essen haben, in denen ihre Kinder Bildung bekommen. Und Sie sind da auch mit dem leuchtenden Pfad konfrontiert worden. Was wussten Sie davon?
Ja, ich denke, dass ich sehr viel wusste, weil ich mit einigen auch im Kontakt war. Denn es gab natürlich in dieser Gruppe auch Leute, die eine Veränderung Perus erreichen wollten ohne Gewalt. Man wusste nur nie, wo die standen. Die Ideologie, für die sie standen, die war mir sehr vertraut. Also es war ja so etwas wie ein Sozialismus, in dem mit der Idee, den Reichtum Perus gleichmäßiger zu verteilen. Also ihre Theorie, für den sie sich da eingesetzt haben, der konnte ich zustimmen. Ich konnte nur nicht zustimmen, die Mittel, die sie benutzt haben. Und als es losging, dass im Barrio, in dem ich lebte, auch junge Leute angeworben wurden, da war es natürlich noch mal ganz wichtig in der Jugendarbeit in der Gemeinde, denn wir hatten ja beides auch die Gemeinde, diese jungen Leute aufzuklären. Was auf der einen Seite die Vision Jesu war und wie wir uns da vernetzen können und uns auch für ein besseres Peru einsetzen, also für mehr Gerechtigkeit. Und auf der anderen Seite, dass Jesus selber ja auch nie Gewalt eingesetzt hat. Und dass ich fest davon überzeugt war, wenn ich etwas versuche, mit Gewalt zu erreichen, zerstöre ich mehr, als ich je wieder aufbauen kann.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das sogar ein Philosoph, der den Sendero Luminoso gegründet hat.
Ja, die Gründungsgeschichte ist ja hochinteressant. Die Universität in Ayacucho öffnet sich, damit Einheimische dort studieren können. Man kann jetzt sagen, vorher wäre das auch möglich gewesen, das haben die geschickt gemacht. Man musste mindestens 1,70 Meter groß sein, um an die Universität zu kommen. Das erreichen die Inkas nicht. Und Ayacucho war dann die erste Universität, an der sie studieren konnten. Und als diese Gruppe dann fertig war, dann hat der Leiter, der die Universität, der Rektor sozusagen, gemerkt, dass die alle keinen Job bekamen, dass dann wieder die Diskriminierung umgesetzt wurde. Und das ist der Beginn. Er hat dann Sendero Luminoso gegründet.
Ne? Ja, das ist übrigens ein unglaublich absurdes Kriterium, eine Größe, um zu studieren, ja, 1,70 Meter. Aber ich sage das deswegen, weil ich stelle mir vor, dass es dann unglaublich schwer zu unterscheiden ist, wenn sozusagen die Philosophie, die dahinter steht, das Ziel, sich so ähnelt mit dem Programm von Jesus und die jungen Menschen ja gleichzeitig auch mit Gewalt von der Regierung konfrontiert waren. Sie haben eben gesagt, wir standen diesen Panzern gegenüber. Das ist ja, sie werden mit Gewalt konfrontiert und sie werden mit einem Ziel konfrontiert und mal gibt der Weg ohne Gewalt und mal geht der Weg mit Gewalt. Ich frage mich, ob man sich überhaupt vorstellen kann, dass es ohne Gewalt geht, wenn da Panzer rumstehen.
Ja, mir war nur wichtig, dass die Menschen zu motivieren, nicht selber zur Gewalt zu greifen und daran zu glauben, dass, wenn wir uns gut vernetzen, wir auch ein besseres Ziel erreichen können, aber eben gewaltfrei. Und dann kann man sich auch gegenseitig in die Augen blicken. Und steht da nicht und sagt, den musste ich umbringen, warum auch immer. Ne? Denn sie haben ja wirklich Unschuldige ermordet. Wobei man dazu sagen muss, dass das Militär kein bisschen besser war. Also die Leute haben immer gesagt, wir können nur entscheiden, wer uns erschießt. Und die haben ja dann auch in den letzten Jahren eine Wahrheitskommission gegründet, nach dem Beispiel Südafrikas. Und haben versucht, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Und dabei sind natürlich schreckliche Taten bekannt geworden. Und auch eben Taten des Militärs und auch gedeckt durch Leute der Regierung.
Irgendwann war es so, dass die Leute, Sie sagen im Barrio, also im Viertel, Sie gewarnt haben, Schwester, gehen Sie da abends nicht hin zu der Versammlung, weil da eben Leute vom leuchtenden Pfad waren. Und irgendwann war Ihnen klar, wenn ich jetzt bleibe, dann riskiere ich, ermordet zu werden.
Ja, richtig. Und das wäre, da waren die Menschen wirklich großartig. Die haben gesagt, das kann nicht der Wille Gottes sein. Dann guck doch mal, dass du gehst und eine andere Schwester dich ersetzt. Denn wir wollen hier keine Märtyrer. Man hat in Peru immer gesagt, das fand ich ganz toll, die Priester achten wir, die Schwestern lieben wir. Und
ach,
dieses geliebt zu werden von den Menschen, das war nicht nur für mich der Fall, sondern das war für alle Ordensschwestern so. Und deshalb hatten wir auch einen sehr guten Schutz durch die Bevölkerung.
Wo kam diese Liebe her?
Weil sie gemerkt haben, dass die Schwestern immer an ihrer Seite waren, dass es ihnen nicht um Macht ging. Es gab ja kein Gerangel da um irgendwelche Machtpositionen in der Gemeinde. Und ja, einfach, dass sie treu an der Seite der Armen standen, das war schon beeindruckend.
Und jemand, den man liebt, von dem möchte man natürlich nicht, dass er ermordet wird.
Ja.
Und andererseits, die Jünger haben Jesus auch geliebt und Jesus hat trotzdem diesen Weg gewählt. War das für Sie irgendwann mal eine Frage? Was ist jetzt das, was Jesus tun würde an dieser Stelle?
Ja, natürlich, klar. Zumal die Identifikation mit dem leidenden Jesus in der Bevölkerung sehr stark war. Weil dieser Jesus gelitten hat, kann ich mein Leiden auch aushalten. Also es ist eine Form auch der Frömmigkeit gewesen, vor der ich einen großen Respekt hatte, aber nicht unbedingt das auch so gesehen habe. Also die Tatsache, dass dieser Jesus sein Leben für uns hingegeben hat aus Liebe, da haben wir genug Zeitzeugen, wenn Sie an das große Beispiel von Oscar Romero denken, den ich sehr verehre, da haben Sie das Gleiche. Er wusste, wenn er da bleibt, wird er ermordet werden. Und, aber für ihn war die Treue, bei seinem Volk zu bleiben, alles. Aber es gibt eben auch, ich habe ja auch Freunde und Freundinnen verloren, also kleine Menschen, sage ich jetzt mal, ohne Rang und Titel, die ermordet wurden, weil sie auf der Seite der Armen standen. Also ein gewisses Risiko, das habe ich auch gespürt. Ja, aber es ist ja nichts passiert, hier sitze ich.
Sie wollten es nicht provozieren, haben auf die Menschen gehört, die gesagt haben, geh, wir wollen dich nicht als Märtyrerin. Sie haben auch eine Mitschwester gefunden, die ihre Arbeit weiterführen konnte und nicht in Gefahr war. Und von Peru sind sie dann eben fast unmittelbar nach Berlin-Marzahn gegangen. Davon haben wir am Anfang erzählt. Davon möchte ich gleich weitererzählen. Willkommen zurück in der Sendung Menschen im Domradio. Unser Gast ist heute Michaela Bank, Schwester Michaela Bank, die in Berlin-Marzahn in einer Kommunität der missionsärztlichen Schwestern ihres Ordens lebt. Ich habe mich total gefreut, Schwester Michaela, dass Sie diesen weiten Weg aus Marzahn zu uns auf sich genommen haben, um uns zu erzählen von Ihrem Leben da. Seit 1992 sind Sie da. Eingangs haben wir ein bisschen über das graue Marzahn gesprochen und wie es gelingt, dass es da Farbe gibt im Grau-Grau. Wir haben aber noch nicht über die vielen Berufe gesprochen, die Sie ausüben. Studiert haben Sie BWL, also über Ihre Zeit als Generalökonomin des Ordens haben wir ein bisschen gesprochen, aber Sie haben auch einen Abschluss in Theologie. Sie arbeiten als geistliche Begleiterin und Sie sind Psychotherapeutin. Sie haben eine Ausbildung als Logotherapeutin. Das ist eine bestimmte Art von Psychotherapie nach Viktor Frankl, ein KZ-Überlebender. Da geht es vor allen Dingen um Sinn. Sortieren wir das mal ein bisschen. Erst war die Ökonomin, dann die Theologin. Dann die Therapeutin oder wie ging das?
Nein, also die Ökonomin war kombiniert mit der Theologin.
Ah, Sie haben ein Doppelstudium gemacht.
Ja, das war mir also ganz wichtig. Wenn Sie an diese Zeit denken, die große Aufbruchzeit, nicht nur jetzt, was die Studenten anging, sondern auch das Konzil ist vorbei und auch ich gehörte zu denen, die von einer anderen Kirche geträumt haben. Dass also etwas anderes möglich sei. Und in diesem Zusammenhang war für mich ganz wichtig, wo ist denn der Platz der Frau in der Kirche? Und das ist jetzt ein Thema für die nächsten Stunden. Aber mir ging es immer darum, dass ich sowohl in der geistlichen Begleitung wie auch in der Arbeit mit Frauengruppen, dass es darum ging, zu schauen, wie sieht denn unser Platz in der Kirche aus und gemeinsam mit Frauen darum zu kämpfen, dass wir irgendwie den angemessenen Platz in der Gemeinde einnehmen können. Wo wäre denn diese unsere Kirche, wenn es keine Frauen gäbe? Ne? Mhm. Kann man ja mal die Frage stellen. Und die Logotherapie ist erst gekommen aus der Erfahrung heraus. Ich hatte erst gedacht, ich könnte in Marzahn als Pastoralreferentin arbeiten. Das war aber nach wenigen Wochen beendet, weil die Kirche ziemlich konservativ war, was ja auch was zu tun hat mit der Geschichte der katholischen Kirche in der DDR. Und ich kam also von Peru, ich habe eine Gemeinde geleitet, ich mit allem, was drum
70.000,
ja, ne? Ja, ja, ja. Und jetzt kam ich in eine Gemeinde, wo ich nicht mal mehr den Altarraum betreten durfte. Und das habe ich nicht mehr hingekriegt. Das habe ich dann auch dem Kardinal gesagt, das können Sie nicht von mir erwarten. Dann schließe ich mich der Arbeit meiner Mitschwester an und gehe in die Lebensberatungsstelle. Und dazu wollte ich natürlich dann auch eine dementsprechende Ausbildung haben. Und die Logotherapie ist fast gemacht für die Arbeit in Marzahn, weil es geht in der Begleitung der Menschen um den Sinn des Lebens. Mhm. Wie begleite ich Menschen, dass sie für sich den Sinn des Lebens entdecken, dass sie auch mit ihrer Geschichte leben können, dass sie auch rückblickend erkennen können, warum bestimmte Dinge in ihrem Leben geschehen sind. Und irgendwie verbinde ich diese drei Berufe bis heute. Ich bin nach wie vor verantwortlich für die Finanzen der Missionsärztinnen und Schwestern in Deutschland, sitze in einem Gremium, wo es um die internationale Geldanlage geht. Ich mache in der Lebensberatungsstelle auch geistliche Begleitung, und zwar ist das sehr interessant, vorwiegend für Ordensfrauen.
Ach.
Denn da gibt es nochmal einen Leidensfaktor, sag ich mal. Wo sollen diese Frauen hin, wenn sie Erfahrungen machen, dass sie vom Priester nicht verstanden werden? Also da gibt es einen ganzen Bereich, da kann man auch endlos drüber reden. Und dann natürlich die normale therapeutische Arbeit.
Mhm. Sie haben gesagt, die Logotherapie, da geht es darum, den Sinn zu finden. Die gründet sich auf Viktor Frankl, der war in einem Konzentrationslager und hat es da geschafft, den Sinn nicht aus den Augen zu verlieren angesichts wirklich unfasslicher Gräuel. Das heißt, sie gründet sich auf jemanden, der etwas einem Sinn abgerungen hat, wo andere Menschen sagen, da höre ich auf zu denken, das will ich auch gar nicht mit mir befassen, damit will ich mich gar nicht befassen, so muss es heißen. Das heißt, sie haben jemanden an der Seite oder eine Methode an der Seite, dass es auch schafft, dieses graue Marzahn mit allem, was da an Leid lebt, anzuschauen.
Ja, eine meiner wichtigsten Erfahrungen waren meine Einsätze als Notfallseelsorgerin. Das habe ich 15 Jahre gemacht. Und in dieser ganzen Zeit bin ich nicht einer einzigen christlichen Familie begegnet, sondern es waren diese berühmten Fernstehenden, die in sehr leidvollen Situationen ihres Lebens darum gebeten haben, dass jemand sie begleitet. Und da war das natürlich, wenn Sie so wollen, die ideale Methode, nicht, dass es darum ging, mit diesen Menschen in dieser dunklen Stunde ihres Lebens ein Stück Weg zu gehen und zu sehen, wie sich dann wieder vielleicht der Himmel neu öffnet.
Michaela Bank, ich hatte noch einen Beruf vergessen, den Sie als Schwester ausüben. Sie sind nicht nur Ökonomin und Theologin und Therapeutin, Sie sind auch Notfallseelsorgerin. 15 Jahre haben Sie das gemacht und Sie haben gesagt, da habe ich Erfahrungen gemacht, die ich nie vergessen werde. Was waren das für Erfahrungen?
Der Gegenwart Gottes. Man geht entweder in Wohnungen oder es ist irgendwie ein Unfall geschehen und man versucht, Menschen in dieser schrecklichen Stunde ein wenig zu stützen. Und ich bin immer hingefahren und habe mich an den Satz erinnert, in der Bibel, macht euch keine Sorgen, was ihr sagen werdet, ich werde euch die richtigen Worte eingeben. Und da habe ich fast Jesus beim Wort genommen und habe gesagt, also ich weiß ja jetzt nicht, was ich da antreffe und hilf mir, dass ich die richtigen Worte finde. Und da hat es Augenblicke gegeben, wo ich sehr deutlich gespürt habe, dass Gott da ist.
Haben Sie ein Beispiel für uns?
Ja, ich wurde gerufen beim Kindstod und habe dann bin also dahin gegangen und der Vater fragte mich, Gott muss doch mehr mit diesem Kind vorgehabt haben. Was ist der Sinn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Und da floch der hoch, sodass die Polizei schon in Sorge war. Und dann habe ich gesagt, Moment, ich habe ja noch einen zweiten Teil. Ich kann Ihnen nicht beantworten, warum, aber ich kann Ihnen sagen, wo man hingehen kann, nämlich zu Gott. Und dann habe ich die Familie eingeladen, sich um den Tisch zu setzen. Wir haben ein Bild des Kindes in die Mitte gelegt, eine Kerze angezündet und der Großvater, der ja jünger war als ich, hat dann gesagt, also ich brauche aber vorher einen Schnaps. Da habe ich gesagt, einen dürfen Sie trinken. Und dann habe ich die Leute eingeladen, was möchte ich diesem Baby noch mit auf den Weg geben? Und das war eine Dichte, die werde ich nie vergessen. Also es war fast so etwas wie ein heiliger Augenblick, in dem auch die Großmutter dann zu ihrer Schwiegertochter sagte, ich weiß, was es bedeutet, ein Kind zu verlieren. Ich habe zwei verloren und das wusste niemand. Also das war wirklich beeindruckend. Und auch die Tatsache, dass dann die Polizei das tote Baby bringen konnte und jeder hat es nochmal in den Arm genommen und die Großmutter hat sich in einer Weise verabschiedet, dass ich wirklich auf die Zähne beißen musste, um nicht zu weinen. Also das Ganze war für mich ein sehr heiliger Augenblick. Und die Leute haben auch gesagt, hören Sie mal, wer sind Sie? Sowas haben wir ja noch nie erlebt. Ne? Mhm. Dann habe ich dann ein bisschen gelächelt. Aber als ich nach Hause fuhr, dachte ich, also ja, da war Gott. Und das ist die Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, die Gegenwart Gottes in einer Weise zu entdecken, die mir fremd war. Ich bin von Geburt an katholisch, bin hier im Rheinland groß geworden, und kenne natürlich die vielen Formen der Gegenwart Gottes.
Sie kennen, das bedeutet?
Dass es für mich ein Neuland war, dass es für mich neu war, als ich in Machzahn war, wo es eigentlich hieß, Gott ist hier nicht, es ist ein Stadtteil ohne Gott, da zu entdecken, oh ja, meine Lieben, der ist hier mehr, als ihr ahnt.
Ich versuche gerade mir diese Situation vorzustellen. Sie haben diese Familie um den Tisch versammelt. Der Vater fragt, warum, was ist der Sinn, dass mein kleines Baby stirbt? Und Sie sagen, das kann ich nicht sagen, aber ich kann Sie zu Gott bringen. Das ist ja Ihre Deutung dieses Momentes. Wie war das denn mit den anderen? Haben die das auch so gedeutet?
Nein, die haben sehr aufmerksam zugehört und haben auch gesagt, okay, das ist uns fremd. Wir wissen, dass es vielleicht einen Gott gibt, aber damit beschäftigen wir uns nicht. Ich denke, was rübergesprungen ist, ist nicht, dass das Worte waren, sondern dass das auch meine Haltung war. Sagen zu können, wenn es für mich leidvolle, dunkle Stunden gibt, dann weiß ich, dass es jemanden gibt, der mich hört, der mich stützt, der für mich da ist. Und dem gebe ich den Namen Gott. Also es war so eine heilige Atmosphäre. Es hat keiner widersprochen. Sie waren alle sehr nachdenklich. Und wenn das hängen bleibt, dann weiß ich ja nicht, was daraus noch wird.
Anna Dengel ist die Gründerin der missionsärztlichen Schwestern gewesen. Das ist auch ein junger Orden. Und Sie haben gesagt, Sie haben die Gründerin noch kennengelernt. Und als sie starb, hat sie uns gesagt, ich habe meine Antwort für meine Zeit gegeben. Ihr müsst den Nöten eurer Zeit antworten. Und wenn ich Ihnen zuhöre, denke ich, naja, Sie machen etwas, wo sich alle Menschen, die sich Gedanken um Gott machen, sagen, wie sollen wir das denn machen? Wie soll man Menschen von Gott erzählen, die nicht nach Gott fragen? Also eigentlich tun Sie das, was Anna Dengel von Ihnen wollte. Sie gehen zu Menschen, die nicht nach Gott fragen, in einer Situation, wo das Leid kaum größer sein kann und sagen, ich gehe damit zu meinem Gott. Sie tun genau das, oder? Sie sind eine Pionierin.
Ja, könnte man so nennen, ja.
Was von dem, was Sie da leben, sagen Sie denn, kann man gebrauchen, können andere Menschen gebrauchen, die sich fragen, wie soll man Menschen von Gott erzählen, die selbst nicht nach Gott fragen?
Der Reichtum des Christentums für mich sind die Werte. Die Nächstenliebe und die Wertschätzung meiner eigenen Persönlichkeit und die Gottesliebe. Wenn ich das lebe, wenn ich wirklich lebe, dass jeder Mensch, mit dem ich auf dem Weg bin, in den Augen Gottes ein kostbarer Mensch ist und mich ihm zuwende und im Grunde genommen das versuche umzusetzen, was auch der Lukas-Text sagt, werden Menschen angerührt. Das ist meine Erfahrung. Dass es sie sehr überrascht, dass da einfach jemand da ist, absichtslos da ist. Ich denke, das hat eine Zeugniskraft, ja, das erlebe ich so, die sehr kostbar ist. Und als Gruppe in diesem Stadtteil zu leben, da sagen wir immer, wir möchten so etwas wie ein kleines Licht der Hoffnung sein, das die Menschen sehen. Der Rest ist dann Gottes Arbeit.
Wenn Sie auf sich selbst schauen, was soll denn für Sie noch passieren? Was wünschen Sie sich? Jetzt waren wir sehr bei den anderen, aber was wünschen Sie sich?
Für mich selber?
Yep.
Ja, ich würde schon wünschen, dass mir noch ein paar Jahre geschenkt werden in dieser Kommunität, in der ich ja dann auch junge Schwestern stützen kann oder mit ihnen gemeinsam überlegen kann, wie sie ihr Zeugnis in der Welt von heute leben. Und ich bin ja immer noch eine wichtige Ansprechpartnerin für Frauen in diesem Stadtteil. Und solange ich die Kraft habe und die geistige Fähigkeit, möchte ich einfach für die Menschen da sein.
Dann wünsche ich mir jetzt, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht und Sie noch lange für die Menschen da sein können. Vielen Dank für den weiten Weg. Vielen Dank, dass Sie uns so von Gott und Ihren Erfahrungen mit Gott erzählt haben. Alles Gute.
Dankeschön.
Alles Gute allen, die zugehört haben. Und ich hoffe, da war etwas bei, was Sie inspiriert oder was Ihnen nochmal anders ermöglicht, in allen Menschen Geschenke Gottes zu sehen. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumm.